Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Parteien haben nach der Wahl das gemacht, was sie mal besser vor der Wahl hätten machen sollen. Also mal so richtig streiten, so wie bei Anne Will gestern Abend. Da war noch viel Schönes dabei. Habemus, Bundestagswahl. Wir haben gewählt. Und es wird richtig voll im Bundestag. 709 Sitze verteilt auf 7 Parteien. Und eine Partei wird zum ersten Mal in den Bundestag einziehen. Und das ist die AfD. Was man über diese neuen AfD-Abgeordneten wissen sollte, das klären wir gleich. Johannes Döbbelt ist heute Abend bei mir.
Hallo.
Im Studio, der Mann an meiner Seite. Schönen guten Abend. Sonja Meschkat, das bin ich. Und eine Bitte habe ich noch an euch. Atmen nicht vergessen.
Zwischendurch atmet man schon mal tief durch und denkt, naja, alles geht irgendwann auch zu Ende.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern um diese Zeit war die erste Prognose zur Bundestagswahl schon raus. Und damit war auch klar, wer drittstärkste Partei werden wird. Die AfD nämlich. Vorläufiges Endergebnis für die Alternative für Deutschland 12,6%. Das heißt, damit werden 93 AfD-Abgeordnete im Bundestag sitzen. Alice Weidel und Alexander Gauland, die kennen wir mittlerweile. Und wir wollen gerne wissen, wer sind denn eigentlich die anderen Frauen und Männer aus der AfD, die neu sein werden im Parlament. Kennt man die? Was sollte man über sie wissen? Und das klären wir jetzt mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Paul Vorreiter. Paul, was sind das für Leute, die jetzt neu dann im Parlament sitzen werden? Wofür stehen sie?
Also es werden sehr unterschiedliche Typen reinkommen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Berengar Elsner von Gronow, der kommt aus NRW. Er gehört zur sogenannten alternativen Mitte. Das ist so eine Art Gremium der ja Gemäßigten in der Partei. Die wollen auch, dass die AfD als bürgerlich-konservativ wahrgenommen wird. Dann gibt es aber Politiker auch, die den Schulterschluss suchen mit Pegida, Legida. Da wäre zu nennen der Leipziger Siegbert Dröse. Der war bis 2015 Mitglied der patriotischen Plattform in der AfD, die sogar der Verfassungsschutz ins Visier genommen hat. Was man von ihm auch noch sagt, ist, dass er ein Auto fährt, übrigens mit dem Kennzeichen LAH 1818, also die Initialen von Adolf Hitler. Nun ja, dann gibt es noch Jürgen Pohl aus Thüringen. Der hatte mal auf einem Parteitag der Thüringer AfD gedröhnt. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Ja, muss man dann wohl gucken, was das dann bedeutet. Und dann gibt es, ja, wie du schon gesagt hast, die bekannten Politiker Beatrix von Storch, Alice Weidel und Alexander Gauland.
Wie groß wird denn die Anzahl sein der Abgeordneten, die extreme Positionen vertreten? Kann man das schon abschätzen?
Ja, also man mutmaßt, dass circa ein Drittel der Leute zu den Hardlinern gehören. Das wären dann also mehr als 20 bis 30. Gut 20 sind bereits schon in der Vergangenheit aufgefallen mit rassistischen, völkischen oder nationalistischen Äußerungen. Und ja, also Jörg Meuthen hat ja zum Beispiel ja auch gesagt, gestern in der Berliner Runde, dass keine rassistischen Positionen geduldet würden in der Fraktion.
Ja, und dass es sie auch gar nicht gäbe in der AfD.
Genau, dass es sie auch gar nicht gäbe. Und da stellt sich durchaus die Frage, wie dann zum Beispiel mit jemandem wie Thomas Seitz umgegangen wird. Der kommt jetzt aus Baden-Württemberg in den Bundestag, ist Staatsanwalt und hat Flüchtlinge auf Facebook schon mal Migrasoren genannt. Also quasi eine Mischung hier aus Aggressoren und Migranten und sich dafür ausgesprochen, dass ja Menschen mit schwarzer Farbe weiterhin mit dem N-Wort bezeichnet werden dürfen. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht hofft Meuthen ja darauf, dass sich diese Abgeordnete dann disziplinieren werden im Bundestag, aber sicher ist das sicher nicht.
Gibt es denn auch Abgeordnete, die jetzt in der AfD sind, die vielleicht aber eben auch schon mal in anderen Parteien vorab ja aktiv waren? Also bei Herrn Gauland weiß man es ja, das ist die CDU gewesen.
Genau, also Gauland ist sicherlich das prominenteste Beispiel. Der war 40 Jahre in der CDU. Da gibt es noch den bayerischen AfD-Vorsitzenden Petter Büstron. Der war mal bei der FDP und dem wird nachgesagt, dass er der identitären Bewegung ziemlich nahesteht. Und das bekannteste Gesicht höchstwahrscheinlich ist Martin Hohmann. Den kennt man noch. Der saß 1998 bis 2003 für die CDU im Bundestag und ist dann somit der einzige AfD-Kandidat, der schon mal Erfahrung im deutschen Parlament gesammelt hat. Der wurde allerdings 2003 aus der CDU-Fraktion ausgeschlossen, weil er damals eine als antisemitisch kritisierte Rede gehalten hat.
Wenn du dir jetzt mal diese AfD-Abgeordneten ansiehst, was für einen Eindruck hast du dann?
Nun, also es ist durchaus eine sehr heterogene Gruppe und es ist auch völlig offen, welcher Flügel sich da durchsetzen wird. Es könnte natürlich sein, dass die Gemäßigten, ja jetzt vielleicht mit Frauke Petry, die sich jetzt entschieden hat, eben nicht der Fraktion anzugehören, mit ihr zusammen abziehen. In diesem Moment zeichnet sich das allerdings nicht ab, aber es könnte durchaus sein, dass wenn die Radikalen zu radikal werden, dass dann eben ein Teil der Fraktion sich abspaltet und dann eben rübergeht. Aber sicher ist das nicht.
Gibt es denn überhaupt jetzt im Moment ganz aktuelle Entwicklung bei dem Fall Frauke Petry? Also Mandat will sie behalten, aber eben nicht mehr für die AfD. Was ist da im Moment Stand der Dinge?
Also es gibt großen Ärger in der AfD über die Entscheidung. Die Spitzenkandidatin Alice Weidel und auch das Bundesvorstandsmitglied André Poggenburg, die haben Petry aufgefordert, die Partei zu verlassen. Und Poggenburg brachte auch ein Parteiausschlussverfahren ins Gespräch. Dann gibt es noch das Vorstandsmitglied Georg Pasterski, der gibt sich gelassen. Der meint, dass das keine größeren Auswirkungen auf die künftige Fraktionsarbeit haben wird. Und also bisher weiß man eigentlich nur, dass Petry tatsächlich alleine bleiben möchte. Es ist jetzt auch bisher nicht bekannt, dass irgendjemand wirklich zu ihr rübergehen will. Man muss auch dazu sagen, also wenn sie jetzt eine eigene Fraktion aufmachen wollen würde, müsste sie auch mindestens 35 Abgeordnete dazu bringen. Das ist durchaus eine große Menge. Sie hat ja auf diese Frage hin gesagt, da wird es in den kommenden Tagen und Wochen Antworten geben. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung, die berichten, dass Petry eine Abspaltung plane. Vielleicht steckt das da dahinter. Ja, aber da werden wir sicherlich erstmal abwarten müssen. Vielleicht sind auch viele zögerlich, weil man ja auch weiß, es gab ja schon mal eine Abspaltung in der AfD mit dem damaligen AfD-Gründer Bernd Lucke und der ist ja mit seiner Partei so ein bisschen in der Versenkung untergegangen. Vielleicht trauen sich da vielleicht jetzt auch viele AfDler nicht aus der Deckung und warten erstmal ab.
Wer sind die Abgeordneten der AfD, die bald im Bundestag sitzen werden? Einen kurzen Überblick von unserem Korrespondenten aus Berlin, Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vielleicht habt ihr ja auch noch so eine schöne, vielleicht auch ein bisschen hässliche, auf jeden Fall olle Vase von eurer Oma im Keller stehen. Wenn ja, dann könnt ihr sie wunderbar mit auf den Flohmarkt nehmen oder ihr lasst das Ding in Genf in der Schweiz versteigern. Denn da ist jetzt eine Vase für wahnsinnig viel Geld unter den Hammer gekommen, obwohl vorher alle gedacht haben, ach komm ey, vergiss es, die ist überhaupt nichts wert. Johannes Doppelt, unser Reporter, hat sich diese Vase, angesehen, zumindest mal aus der Ferne und kann uns mehr dazu sagen. Also was war das für eine Vase?
Auf einem Foto. Also eine chinesische Porzellanvase zeigt so drei blaue Drachen. Gelber Hintergrund, 60 cm hoch, stammt aus einer Kunstsammlung in Genf. Und das Interessante daran ist, das Auktionshaus hat den Wert vorher wie üblich geschätzt, ne? Machen die ja immer. Ja. Und die haben gesagt, das Alter der Vase ist ganz schwer zu bestimmen. Nach den offiziellen Angaben ist sie aber wohl noch nicht so alt. 20. Jahrhundert irgendwann könnte so 430 bis 690 Euro wert sein. Das war so die Preisspanne in der Schätzung.
Ja, ist ja nicht schlecht. Und für wie viel ist das Ding dann am Ende weggegangen?
Für 5,4 Millionen Euro. Das ist ungefähr das 10.000-fache des Schätzwertes. Es gab wohl ein richtiges Bietergefecht. Also der eine hat den anderen überboten und am Ende hat ein asiatischer Käufer, ein Hobbysammler, das Ding ersteigert. Der ist offenbar davon überzeugt, dass die Vase also deutlich älter auch ist, aus dem 18. Jahrhundert, sagt er, und damit eben auch deutlich wertvoller. Ob das Ding jetzt wirklich so viel wert ist oder doch halt eher 430 Euro, ist nicht geklärt leider. Heißt, der hat jetzt vielleicht ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht, vielleicht aber auch ein paar Millionen Euro zu viel ausgegeben.
Ziehen wir mal einen Strich drunter. Wir können also festhalten, ein sehr guter Tag für einen Vasenverkäufer in Genf. Seine Vase ist für das 10.000-fache des Schätzwerts versteigert worden. Herzlichen Glückwunsch.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ein transsexueller Mensch wird als Frau geboren und 2011 ist diese Frau dann rechtlich als Mann anerkannt worden und trägt auch seitdem offiziell einen männlichen Vornamen. Kurze Zeit später hat der Mann die Hormonpräparate abgesetzt, um als Frau ein Kind zu bekommen, und zwar mit Hilfe einer Samenspende. Also ein kurzer Switch eben zur biologischen Frau und dann wieder zurück zum Mann. Und als dieser Mann möchte er auch gerne als Vater im Geburtenregister eingetragen werden. Der BGH hat heute gesagt, nee, das geht nicht. Er ist die Mutter. Um dieses ganze komplizierte rechtliche Gedöns mal ein bisschen aufzudröseln, habe ich gesprochen mit Rechtsanwältin Eva Becker. Das ist die Vorsitzende der AG Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, wie denn der Bundesgerichtshof sein Urteil begründet hat.
Der Bundesgerichtshof hat gesagt, dass wenn jemand, ein Transsexueller, der von der Frau zum Mann eben transsexuell umgewandelt sich hat, dass dessen Rechtsverhältnis zu einem Kind unberührt von dieser Umwandlung nach dem transsexuellen Gesetz bleibt. Das heißt also, dass der Wechsel von Frau zu Mann nur im Verhältnis zum Staat gilt, aber nicht bei der Abstammung, also wenn eine solche Person ein Kind zur Welt bringt oder mitzeugt, dann bleibt die abstammungsrechtliche Frage, ist man Mutter oder Vater, an dem Geschlecht hängen sozusagen, das man auch hat. Und nach unseren biologischen Kenntnissen bisher ist es nun mal so, dass eben nur eine Frau ein Kind zur Welt bringen kann. Und damit ist also der Transsexuelle, der jetzt als männlich registriert ist, gleichwohl die Mutter. Das ist sehr kompliziert.
Das ist tatsächlich kompliziert. Was wollte der Mann denn ursprünglich? Also ging es ihm jetzt darum, dass in der Geburtsurkunde steht Vater XY und eben keine Mutter, kann man das sagen?
Ja, also es sollte festgestellt werden, dass die Person, die das Kind zur Welt gebracht hat, als Vater registriert wird. Das sieht aber das Gesetz schlicht und ergreifend nicht vor. Bei uns steht im Familienrecht, Mutter ist diejenige, die das Kind auf die Welt bringt, also die das Kind gebiert.
Frau Becker, wenn ich mir jetzt mal überlege, dass wir ja mittlerweile auch die Ehe für alle haben, frage ich mich trotzdem nochmal, da steht doch dann auch bei einem lesbischen Ehepaar mit Kindern aus Samenspenden auch Mutter und Mutter dann letztendlich in der Geburtsurkunde beim Kind. Oder steht dann da Vater Samenspender?
Das ist alles noch unklar, weil wir kennen im Augenblick noch gar nicht die rechtliche Behandlung und Situation, wie es ist bei der Ehe für alle, wenn in einem gleichgeschlechtlichen Paar ein Kind hineingeboren wird, also ein lesbisches Paar ein Kind bekommt. In anderen Rechtskreisen wird dann diejenige, die das Kind nicht zur Welt bringt, Co-Mutter nennt man das. Die wird auch Mutter, zweite Mutter. Das ist für andere Rechtskreise völlig unproblematisch. Im deutschen Recht ist das nicht vorgesehen. Das ist aber die spannende Frage, die auch dieses Urteil hier aufwirft, weil der Bundesgerichtshof ja sagt, aus dem Geburtenregister sollen keine Rückschlüsse auf die Herkunft bzw. Transsexualität der Eltern gezogen werden können. Das wird eine sehr spannende Frage bei der Ehe für alle, denn auch da würde man ja, wenn man sagt, das Kind, das in die lesbische Beziehung geboren wird, hat eben zwei Mütter, und nicht etwa eine Mutter und naja einen Vater in dem Sinne, also aus der Beziehung kann es nicht haben, dann kann man auch daraus Rückschlüsse auf die Sexualität der Eltern ziehen. Darüber muss man sich jetzt Gedanken machen und eine Entscheidung vom Gesetzgeber her treffen.
Warum wäre es denn wichtig, dass man diese Rückschlüsse auf die Sexualität nicht ziehen kann?
Aus dem Familienrecht heraus gründet sich die Bedeutung nicht. Das ist ich darf das mal ein bisschen salopp sagen, Mainstream. Das hat mit der Genderpolitik zu tun. Das soll alles die persönliche Sache der Betroffenen bleiben und sein. Es soll eine Diskriminierung verhindert werden, beziehungsweise die Offenlegung von höchstpersönlichen Dingen. Jeder soll die Herrschaft über seine Daten, seine persönlichen haben. Und es geht tatsächlich niemanden etwas an, ob meine Eltern heterosexuell sind oder homosexuell. Tatsächlich hat sich dafür keiner zu interessieren, wenn ich das nicht möchte. Und das ist tatsächlich ein hohes Gut, das der BGH hier verteidigt. Aber es ist ja jetzt hier im Kontext der Transsexualität ergangen, die Entscheidung. Dieses Argument wird weniger schwer wiegen, wenn wir die Frage bei der gleichgeschlechtlichen Ehe beantworten. Ist das Kind aus einer lesbischen Beziehung, das während des Bestandes einer Ehe geboren wird, Kind beider Mütter? Ja oder nein? Und die Frage hat der Gesetzgeber bis heute nicht beantwortet, sondern hat erst nochmal die Ehe für alle eingeführt. Aber was mit dem Kind aus dieser lesbischen Ehe wird, das hat er nicht beantwortet.
Wenn ein als Mann anerkannter Transsexueller ein Kind zur Welt bringt, dann gilt er rechtlich als dessen Mutter. Das hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden und die Rechtsanwältin Eva Becker hat das Urteil für uns nochmal eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ja. Wir wollen jetzt über jemanden sprechen, der etwas, ja, hoffentlich Wichtiges zu sagen hatte. Wenn jemand so eine Opening Keynote hält, dann ist das ja in der Regel der Fall, dass er sich äußert und dass er dann was sagt zu den Leuten, die ihm zuhören, was irgendwie nachhallt. Ja? Wozu sonst sollte man sich solche Keynotes anhören? Stefan Raab, genau. der Stefan Raab, der vor 2 Jahren Tschüss zum Fernsehen gesagt hat, der hat auf der Bits and Pretzels gestern in München gesprochen. Das ist eine Konferenz für Start-ups und Stefan Raab hat in seiner Keynote Gründerinnen und Gründern Tipps gegeben. Johannes Döbbel, du hast noch mal ein bisschen nachgehört, was Stefan Raab da so gesagt hat. Was denn?
Er hat auch ein bisschen von seinen eigenen Erfahrungen erzählt, auch vom Scheitern zum Beispiel. Also ein Plattenboss hat ihm am Anfang seiner Karriere gesagt, zu seiner Musik, das ist Bullenscheiße. Und sein Tipp an die Gründer war dann, Scheitern ist okay, aber man muss danach einfach dann das Positive aus diesen Misserfolgen ziehen. Und die anderen Tipps von ihm, die waren jetzt so ganz ähnliche Weisheiten, die jetzt nicht so wahnsinnig neu sind, hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Also zum Beispiel hat er gesagt, den Enthusiasmus der ersten Stunde, den dürfen Sie auf keinen Fall verlieren.
Gut, das sind jetzt die Startup-Tipps von Stefan Raab, aber du hast ja auch noch mal genauer angeschaut, wie einfach oder schwer es eben Startups in Deutschland im Moment haben, wenn sie mit ihrem Unternehmen erfolgreich sein wollen. Wie sind denn die Bedingungen gerade?
Nicht so richtig gut. Also es gibt zum Beispiel eine Studie der Leipzig Graduate School of Management aus dem letzten Jahr im Auftrag der FDP. Die haben unter anderem Gründer, Investoren und Experten aus der Wissenschaft befragt und da sagen zum Beispiel 79% der Befragten, in Deutschland fehle eine Kultur des Scheiterns, von der ja auch Stefan Raab gesprochen hatte. Also Gründer, die mit ihrer Startup-Idee scheitern, die gelten dann hier eher so als Loser, denen man nicht mehr so viel zutraut danach, laut Studie. Das sei in anderen Ländern aber ganz anders, meint auch Paul Wolter, der ist Pressesprecher beim Bundesverband Deutsche Startups.
Wenn man in den USA scheitert, ist das eigentlich eher ein etwas Gutes, denn Wagniskapital oder Investoren investieren lieber in Gründer, die schon 2 bis 3 Mal gescheitert sind in den USA. In Deutschland hat man eher den gesellschaftlichen Stempel des Versagens auf der Stirn.
In den USA wiederum gibt es auch viele Beispiele von Gescheiterten, die dann aber doch groß rausgekommen sind. Zum Beispiel Bill Gates war auch schon mal pleite mit einer alten Firma vor der Gründung von Microsoft. Oder Elon Musk, Gründer von Tesla und PayPal. Der hatte zum Beispiel so ein Vorgängerunternehmen von PayPal, das auch überhaupt nicht gut lief. Auch viele Rückschläge damit und wurde damit zum Beispiel auch 1999 noch unter die 10 schlechtesten Ideen im Tech-Bereich gewählt, bevor es dann richtig durch die Decke ging.
Ja, also diese Scheiterkultur, müssen wir sagen, die kann auf jeden Fall noch verbessert werden in Deutschland. Da ist noch Luft nach oben. Und daneben beklagen ja eben auch immer viele, es gäbe einfach zu viel Bürokratie hier bei uns. Also zu viel Papierkram für Startups in Deutschland.
Das sagen auch knapp 70% der befragten Gründer und Experten in dieser Studie aus Leipzig. Die Forscher machen da so eine Beispielrechnung auch, wie lange das dauert, bis man fürs Gründen von so einem Startup den grundlegenden Papierkram erledigt hat. In Deutschland sind das wohl laut Forschern 10,5 Tage, in Großbritannien nur 4,5 Tage, in Kanada sogar nur 1,5 Tage.
Und wie sieht's aus beim Thema Geld? Also Kapital, das brauchen die Startups ja, um ihre Idee irgendwie weiterentwickeln zu können.
Auch da gucken viele neidisch in die USA. Da gibt's ja relativ viele von diesen Risikokapitalgebern, also zum Beispiel Privatleute oder Fonds, die dann richtig viel Geld in Startups stecken, in Silicon Valley zum Beispiel. Und dabei riskieren die dann ja eben auch vielleicht alles zu verlieren, wenn das Startup nicht erfolgreich ist, ne, wenn es pleite macht. Aber zum Beispiel auch in Schweden oder in Großbritannien wird mehr von diesem Risikokapital investiert als in Deutschland.
Und woran liegt das?
Aus Sicht der Startups ist das auch wieder so eine Kulturfrage. Also die Deutschen seien da einfach nicht so risikofreudig mit ihrem Geld. Aber es liegt wohl auch daran, dass zum Beispiel jetzt dein oder mein Geld, was wir zum Beispiel in so eine Pensionskasse bezahlen, vielleicht Riester, Rentenversicherung oder so, das wird ja auch angelegt. Und das darf man in Deutschland aber gar nicht in solche risikoreichen Startups investieren, sondern eher in sichere Geldanlagen. Hat für uns dann natürlich auch vielleicht einen Vorteil als Versicherte, ne, weil dann eben die Kohle nicht so schnell weg ist.
Gibt es denn gar nichts, was in Deutschland, naja, gut oder vielleicht sogar besser ist für Startups als woanders? Das klingt jetzt alles so, macht nicht so richtig viel Lust.
Doch, es gibt natürlich auch ein paar Vorteile. Also zum Beispiel in Berlin ist ja so die Startup-Hochburg in Deutschland. Gibt es natürlich günstigere Büromieten als in London oder als im Silicon Valley jetzt. Trotzdem auch gutes Personal, also zum Beispiel Leute, die programmieren können. Und ich habe heute auch mal mit einer Gründerin selbst gesprochen. Lena Spark heißt die. Die hat vor einem halben Jahr zusammen mit einer Kollegin ein Startup in Köln gegründet. Und die beiden entwickeln Anwendungen für Lehrer, die ihre Schüler mit Tablets unterrichten wollen. Und auch Lena Spark sagt, diese Geldgeber, Investoren zu finden, das ist echt schwierig. Wir sind auch selbst gerade noch auf der Suche. Aber sie sagt auch, die Bedingungen für Startups werden immer besser. Also es gibt zum Beispiel dann solche privaten Förderprogramme, die Startups mit dem nötigen Wissen und auch so mit den ersten paar tausend Euro unterstützen, die man braucht. Und auch der Austausch mit möglichen Investoren sei aus ihrer Erfahrung ganz gut, sagt sie.
Teilweise ist es auch so, man führt einfach ein Gespräch. Die merken dann so, ihr passt nicht in unser Portfolio, aber man wird sofort weitervermittelt oder die sagen einem, dieser Punkt in eurem Pitch, den habe ich gesehen, dieser Teil von eurer Geschäftsidee, das leuchtet mir nicht ganz ein und dann arbeitet man da zusammen dran, auch wenn die überhaupt nichts davon haben. Also das ist wirklich schon sehr, sehr gut.
In München treffen sich gerade Gründerinnen und Gründer zur Startup-Konferenz Bits and Pretzels und Johannes Döbbelt hat uns erzählt, wie die Bedingungen für junge Unternehmen in Deutschland aktuell aussehen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So, die Wahl ist durch, alles fertig, Kreuzchen gemacht. Jetzt geht's darum, die Regierung zu bilden. Die SPD hat ja sehr, sehr schnell klar gemacht, dass sie sich in die Opposition verabschieden wird. Manuela Schwesig, die Vizechefin der SPD, hat das ja gestern Abend bei Anne Will nochmal sehr deutlich gemacht. Und sie war auch sehr entschieden, und zwar gegenüber Wolfgang Kubicki von der FDP.
Sie haben vor einer Woche selbst gesagt, dass Sie bereit sind für Regierungsverantwortung. Jetzt wüsste ich gar nicht, wo Sie da ein Problem haben. Man hat fast das Gefühl, Ihnen geht heute Abend der Hintern auf Grundeis, dass es wirklich so kommen könnte.
Aber wo ist das Problem, Herr Kubicki?
Genau, und wir fragen uns das jetzt auch einfach mal. Wo liegt denn eigentlich das Problem, eine sogenannte Jamaika-Koalition zu bilden? Also zwischen CDU, CSU und der FDP und den Grünen. Rechnerisch würde das ja reichen, aber passt das auch inhaltlich? Paul Vorreiter, unser Korrespondent in Berlin, kann das für uns einschätzen. Paul, wie unterschiedlich sind denn die Positionen bei den Parteien? Also zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage.
Also bei der Flüchtlingsfrage, da tut sich gerade die größte Differenz zwischen CSU und Grünen auf. Die CSU spielt ja mit dem Gedanken, die Obergrenze für Flüchtlinge zur Koalitionsbedingung zu machen. Da hat Katrin Göring-Eckardt, die Spitzenkandidatin, heute schon gesagt, dafür müsste man ja die Verfassung ändern. Das werden die Grünen nicht machen. Dann hatte es im Vorfeld im Wahlkampf die Forderung aus der CSU gegeben, dass der Familiennachzug von Subsidiärschutzberechtigten, also das sind Flüchtlinge, die nicht Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind, aber eben auch keinen Asylstatus haben, aber auch nicht nach Hause geschickt werden können, weil sie dort eben gefährlich leben würden. Da ist es ja gerade so, dass der Familiennachzug ausgesetzt wurde. Der soll dauerhaft ausgesetzt bleiben nach dem Willen der CSU. Das möchten die Grünen nicht. Die FDP, die ist in dieser Frage so ein bisschen näher dran an den Grünen, aber auch Parteichef Lindner hat gesagt, man habe kein Menschenrecht darauf, sich auszusuchen, wo man auf der Welt leben möchte. Also da gibt es auch Spannungen. Und ja, ich würde sagen, der Blick geht jetzt tatsächlich auch eher so Richtung in CSU. Die hat ja heute bekannt gegeben, dass sie an der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag festhält, aber in Sondierungsgespräche mit möglichen Koalitionspartnern, also eben mit Grünen und FDP, möchten die Christsozialen erst dann reingehen, wenn der künftige Kurs mit der Union quasi geklärt ist. Und wenn man sich so anguckt, wohin die CSU gerade so anspielt, sie hat ja gesagt, sie möchte inhaltlich auf das Erstarken der AfD antworten, die rechte Flanke schließen. Das heißt, sie droht hier gerade weiter nach rechts zu driften. Und dass die Grünen das mitmachen, die ja für eine humanitäre Flüchtlingspolitik gewählt wurden, das ist doch relativ unwahrscheinlich zurzeit.
Gibt es denn noch weitere Themen, wo du sagst, also da wird schwierig, da sind die Differenzen so groß, dass man da gegebenenfalls nicht zusammenfindet?
Nun, also die Grünen sagen ja, dass sie vor allem des Klimaschutzes wegen gewählt wurden. Und Katrin Göring-Eckardt, die hat heute selber formuliert, was ihrer Partei so wichtig ist.
Da gehören die erneuerbaren Energien dazu, da gehört das Thema Verkehr dazu, eine Mobilitätswende und da gehört das Thema Landwirtschaft dazu.
Ja, also die FDP zum Beispiel, die sagte zwar auch, dass sie ja beim Thema Klima, das Klimaabkommen von Paris, also dass man sich das Ziel gesetzt hat, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu halten, dass sie das mitträgt, aber sie möchte das eben mit marktwirtschaftlichen Mitteln machen und wirft den Grünen vor, das eben über Subventionen machen zu wollen. Die Verkehrswende, die Katrin Göring-Eckardt hier angesprochen hat, da wird es auch schwer vorstellbar mit der FDP zusammen. Das Tempolimit 130 auf Autobahnen auch kaum vorstellbar, dass die FDP das mitmacht. Und dann noch die Frage, Verbrennungsmotor raus aus dem 2030, das war ja die ursprüngliche Grünforderung. Ob das die FDP mitträgt, ist eher fraglich, genauso wie die Förderung der E-Autos. Da hat die FDP ja immer gesagt, sie möchte technologieoffen sein, das heißt quasi keine besondere Technologie besonders fördern oder benachteiligen. Und dann gibt es noch so andere Punkte, da wird man dann gucken müssen, ob die wirklich dann wahlentscheidend sein werden. Die Mietpreisbremse, die will die FDP abschaffen. Die Union hält auch wenig davon, die Grünen wollen sie wirksamer machen. Dann gibt es noch die Bürgerversicherung. Also das ist das Konzept, dass auch Selbstständige quasi einzahlen müssen in die Gesundheitskasse. Union und FDP dagegen. Der Umgang mit Schulden. Die Union will unbedingt die schwarze Null im Haushalt aufrechterhalten. Die Grünen wollen dagegen mehr investieren. Also bisher muss man aber auch dazu sagen, also keiner hat heute so richtig harte rote Linien formuliert. Da geben sich jetzt alle noch vorsichtig. Peter Tauber, Generalsekretär der CDU, hat alle zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. Aber man sieht schon, da sind schon einige Punkte, da wird es wirklich hart.
Jetzt hast du viele Punkte aufgezählt, wo es Differenzen geben wird. Gibt es denn auch Themen, wo du sagst, naja, da kann schon klappen?
Ja, also FDP-Chef Christian Lindner hat heute selber mal gesagt, was ihm so spontan einfällt, wo es mit den Grünen ganz gut klappen könnte.
In der Frage Reform des Bildungsföderalismus, in Fragen unserer bürgerlichen Freiheitsrechte und ganz gewiss auch bei der Frage des Glasfaserausbaus, für den wir mehr Mittel bereitstellen müssen.
Mir würden da noch ein paar weitere Sachen einfallen. Also bei der inneren Sicherheit, da liegen sich FDP und Grüne gar nicht so weit weg voneinander. Dann sind beide skeptisch, was den Ausbau von Videoüberwachung angeht. Vielleicht noch so kleinere Dinge, Cannabis-Legalisierung relativ nah beieinander. Beides pro-europäische Parteien, die eine weitere Vertiefung der europäischen Integration fordern. Also da könnte es ganz gut klappen.
Gut, dann lass uns zum Schluss noch mal kurz gucken, Paul, wenn es nicht zusammengehen sollte mit Jamaika. Also was ist dann? Dann kommt vielleicht doch wieder die SPD ins Spiel. Oder gibt es da Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung?
Nun, also Kanzlerin Merkel zum Beispiel, die hat heute, als sie sich geäußert hat, so nicht komplett endgültig sich verabschieden wollen von der Option mit der SPD. Aber was das Thema Minderheitsregierung angeht, da hat sie doch nochmal verdeutlicht, dass es wichtig sei, jetzt eine stabile Regierung zu haben. Und das hat sie ja auch gestern schon in der Berliner Runde anklingen lassen, dass eben andere Länder, wenn man da zum Beispiel an Spanien denkt, da eher schlechte Erfahrungen mit haben. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt schon das Thema Minderheitsregierung diskutiert wird. Da wird sicherlich alles dran gesetzt, um das eben nicht zu machen. Und beim Thema Neuwahlen, da halten sich die Politiker auch sehr, sehr bedeckt, was das angeht. Merkel selber sagte, jedes Spekulieren auf irgendeine Neuwahl wäre ein Nichtachten des Wählervotums. Allerdings, ich sage jetzt mal so aus der D- oder F-Riege der Politiker, der JU-Landeschef aus Bayern hat gesagt, also wenn es keine Obergrenze für Flüchtlinge gibt, mit der sich die CSU durchsetzt, dann muss es eben Neuwahlen geben. Also ich würde sagen, das Thema Neuwahlen hier in der ersten A- und B-Reihe der Politiker noch kein Thema, aber vielleicht an der Basis durchaus schon mal ein Gedanke, mit dem man spielt.
Wie gut oder schlecht sind die Chancen für eine Regierung aus CDU, CSU, FDP und den Grünen, also eine Jamaika-Koalition? Infos dazu von Paul Vorreiter, unser Korrespondent in Berlin.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Besoffen von der Polizei angehalten werden, ja, kann schon mal passieren. Nicht ganz so oft ist der Angehaltene aber ein Waschbär. Das ist jetzt in Bayern passiert. Johannes Döbbelt hat sich die Geschichte nochmal angesehen für uns. Also Johannes, ein Waschbär, ein Betrunkener wird angehalten von der Polizei. Wie konnte das passieren?
Ja, das Ganze war in Bergrheinfeld in Unterfranken. Da hat ein Passant den Waschbären auf einem Fahrradweg entdeckt. Und das sah wohl eher so aus, als wäre der irgendwie krank oder angefahren worden. Ging nämlich eher so in Schlangenlinien von rechts nach links. Passant hat sich dann Sorgen gemacht und das arme Tier wollte irgendwie dem helfen und hat die Polizei gerufen. Die sind dann auch gekommen, haben aber schnell gemerkt, der ist wahrscheinlich betrunken.
Gut, jetzt fragen wir uns natürlich sofort, wo hat der Waschbär den Fusel hergehabt? Also irgendwo aus der Mülltonne rausgezogen, eine Flasche mit Resten drin oder was?
Nee, die Polizei vermutet, dass der sich auf einem Weinberg um die Ecke vollgefressen hat, also vergorene Trauben und so, ne? Und war dann eben so betrunken, dass er nicht mehr gerade laufen konnte, sondern so ziemlich hin und her geschwankt ist. Und die Polizei hat den Waschbären dann übrigens von der Straße weggetrieben, damit er dann so in Wald oder Wiese seinen Rausch ausschlafen kann.
In Bayern hat ein betrunkener Waschbär einen Polizeieinsatz ausgelöst, aber es ist alles gut ausgegangen, vor allen Dingen für den Waschbären.
Der vielleicht auch wieder nüchtern ist
jetzt. Ja, und wenn ich ihn treffen würde, ich hätte ihm auf jeden Fall eine Aspirin spendiert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich habe ja vorhin schon mal gedacht, ich finde einfach, dieses Gefühl ist wahnsinnig toll, wenn man da so mit der Zunge drüber geleitet. Das ist alles so glatt, keine einzige raue Stelle. Und diese komischen dunklen Flecken, so vom vielen Tee oder Kaffee trinken, so am Rand, die sind auch alle weg. Voll cool. Zähneputzen kann jeder. Wenn die Zähne aber so richtig blitzeblitzeblank werden sollen, dann empfiehlt der Zahnarzt eures Vertrauens ja gerne mal eine professionelle Zahnreinigung. Ich gestehe an dieser Stelle, ich finde es ganz okay. Ich übertreibe aber nicht. Ich glaube, ich gehe da einmal im Jahr hin. In der Regel reicht das auch. Aber die Frage bleibt ja unterm Strich, bringt das wirklich was? Außer, dass ich jetzt so ein schönes, glattes Gefühl habe auf den Zähnen. Wir sind dieser Frage mal nachgegangen und haben dafür unseren Reporter Martin Krinner rausgeschickt. Und der stellt natürlich erstmal die alles entscheidende Frage.
Hast du heute schon Zähne geputzt?
Ja, heute Morgen habe ich Zähne geputzt.
Wie oft putzt du deine Zähne?
Zweimal am Tag.
Ja, morgens und abends. Es kommt darauf an.
Worauf?
Ob man abends nochmal ausgeht.
Dann wird dreimal geputzt.
Ja, wird dreimal geputzt.
So, gut so. Putzen, putzen, putzen. Immer schön im Kreis und immer schön von Rot nach Weiß. Das ist natürlich das Beste, was ihr für eure Zähne tun könnt. Daran kommt keiner vorbei. Aber wenn ich einmal im Jahr zur Vorsorge zum Zahnarzt gehe, dann sagt er immer, ah ja, alles schön und gut, kein Karies, keine Parodontose, aber ich würde Ihnen mal eine professionelle Zahnreinigung empfehlen.
Das stimmt, das gibt's. Das macht meine Zahnärztin auch so. Dann kriege ich so eine Schiene mit so einer Creme und dann wird das eingesetzt und dann ist auch so eine fluoridhaltige Lösung irgendwie. Und dann, also eigentlich, ich versuche es einmal im Jahr zu machen.
Für so eine professionelle Zahnreinigung muss man jetzt also in die Praxis kommen und ungefähr eine Stunde Zeit mitbringen. Dann wird das Gebiss vom Zahnstein befreit, der Plaque, also der klebrige Zahnbelag, wird entfernt, die Zähne mit einer Spezialpaste poliert und mit einem Fluoridgel behandelt. Der Sinn und Zweck der Sache ist aber etwas umstritten, denn auf der einen Seite sind da die Ärzte, die die Zahnreinigungen anbieten und die sagen, auf den Zähnen gibt es unsichtbare Beläge. Die können dann auf Dauer den Zahn verfärben und das Zahnfleisch schädigen. Mit der Zahnbürste oder Zahnseide lassen sich die nicht beseitigen, also da muss ein Profi ran, mit Schaber und Düse und Pulverstrahl. Die anderen dagegen sagen,
also sie bringt direkt saubere Zähne, aber das ist nach 2 Tagen wieder weg. Und alles andere kann nur dann wirklich einen nützlichen Effekt haben, wenn man beraten wird, informiert wird darüber, wie die eigene Mundhygiene ist aktuell und wie man sie verbessern kann.
Gregor Bornes gehört also eher zu den Kritikern der professionellen Zahnreinigung. Er arbeitet als Patientenberater in Köln und hat sich in den letzten Jahren auf zahnärztliche Behandlungen spezialisiert. Zwischen 80 und 120 Euro legen die Patienten für eine solche Zahnreinigung auf den Tisch. Und die müssen sie meistens selber berappen, weil viele Krankenkassen die Kosten dafür nicht übernehmen. Für Gregor Bornes macht es aber nur dann Sinn, wenn man dabei auch anständig beraten wird.
Also wenn Sie nie die Zähne putzen und gehen einmal oder dreimal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung, dann nutzt das genau für diesen Plaque, der dann ja auch Karies macht oder womöglich in die Zahnfleischtaschen rein sich entwickelt und da Parodontitis macht. Dafür nutzt das einfach nichts. Aber sie kann halt dabei helfen, dass ich selber mich gründlicher beobachte und gut darauf achte, dass ich gut die Zähne putze und eben womöglich in der Zahnarztpraxis auch eine Rückmeldung kriege, wo ich meine Putztechnik verbessern muss.
Im Idealfall beschäftigt sich dann also bei einer solchen Reinigung eine Zahnarzthelferin mit meinem Gebiss, die sieht, ah, der zweite Backenzahn oben links, der ist schlechter geputzt als der Rest. Das könnte daran liegen, dass Sie beim Zähneputzen, wenn Sie mit der Bürste von rechts nach links wechseln, den immer vergessen. Also bitte achten Sie in Zukunft beim Putzen darauf, oben links Backenzähne einmal alle von vorne bis hinten sauber machen, erst dann wechseln. Wenn ich so eine Beratung bekomme, dann bringt die Zahnreinigung was, weil ich mein Putzverhalten verbessern kann. Wenn ich aber nur mit offenem Mund dalege und eine Stunde lang kein Wort gewechselt wird, dann, naja, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen für meine Mundhygiene.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, die Zähne sauber zu kriegen, außer durch Putzen?
Zahnseide benutze ich und Mundspülung noch zusätzlich.
Kaugummi kauen.
Und sonst Salbei. Wenn ich keinen Zahnbürst mit mir habe, benutze ich einfach Salbei-Blätter.
Das heißt, du gehst an den Busch, nimmst genau, ein Blatt ab?
Wenn ich die irgendwo habe, zum Beispiel in meinem Garten zu Hause, habe ich die und dann benutze ich die tatsächlich als Zahnbürste.
Ob das dann allerdings für die Zähne mehr bringt als eine professionelle Zahnreinigung ohne Beratung, das darf man bezweifeln.
Aber man hat schönen Geschmack im Mund, nämlich Salbei. Was willst du mehr? Also, was bringt professionelle Zahnreinigung? Wir halten fest, unterm Strich nicht ganz so viel, wenn man sich dazwischen die Zähne auch nicht besonders gut putzt. Und die Zahnreinigung sollte natürlich vernünftig ausgeführt werden. Wir haben es vorhin schon erwähnt, ihr rastet immer ein bisschen aus, wenn wir hier auf Facebook irgendwas zum Thema Zahn- oder Mundhygiene posten. Und wir haben all unsere gesammelten Beiträge über die vergangenen Wochen und Monate für euch nochmal aufgelistet. Ihr findet sie alle wieder auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was sonst noch passiert ist heute an Wissenswerten, erfahrt ihr jetzt in den Highlights aus unseren Wissensnachrichten, zusammengefasst von Sabrina Loy.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Nach höherem Streben, immer wieder neue Herausforderungen suchen und die eigene Persönlichkeit ausleben. Wer das kann, hat wahrscheinlich Freunde und Familie im Hintergrund, die ihn dabei unterstützen. Das hat eine Studie von Forschern der Uni in Michigan ergeben. Sie haben fast 4000 Testpersonen aus Japan und den USA befragt und sie in Gruppen eingeteilt. Die Teilnehmer in Gruppe 1 sollten sich eine Person in ihrem Leben vorstellen, die sie unterstützt und bei der sie sich gut aufgehoben fühlen. Die in Gruppe 2 sollten sich das Gegenteil vorstellen. Dann wurden den Testteilnehmern hypothetisch zwei Jobs angeboten. Der eine war höher bezahlt und das, was die Teilnehmer eh schon kannten. Der andere war nicht ganz so gut bezahlt und man musste sich weiterqualifizieren, hatte aber dafür bessere Karrierechancen. Trotzdem hat sich die Mehrzahl derer, die von der Familie unterstützt wurde, für den unsichereren Job entschieden, im Gegensatz zu denen, die sich nicht so gut unterstützt fühlten. So einen echten Rubens über dem Esstisch hängen zu haben, das wäre schon was. Passiert natürlich nur den wenigsten von uns, aber in einem alten Landhaus in Glasgow, Schottland, ist jetzt durch Zufall ein fast 400 Jahre altes Gemälde wiederentdeckt worden. Dass es tatsächlich aus den 1620er Jahren stammt, haben Experten durch Analysen der verschiedenen Farbschichten bestätigt. Das Porträt zeigt George Villiers, den ersten Duke of Buckingham, ein Liebhaber des schottischen Königs James VI. Experten gehen davon aus, dass das Gemälde im späten 19. Jahrhundert von einem Kunstsammler gekauft wurde, der in dem Landhaus wohnte. Jetzt wird das Bild umziehen und künftig im Museum in Glasgow hängen. Es ist bereits das zweite Gemälde von Sir Peter Paul Rubens, das in diesem Jahr wiederentdeckt und für echt erklärt wurde. Er ist vom Aussterben bedroht und fliegen kann er auch nicht. Jetzt droht dem Kiwi, Neuseelands Nationaltier, offenbar auch noch die Blindheit. Das vermutet ein Team internationaler Forscher, das 160 Kiwi im Okarito-Wald im Süden Neuseelands untersucht hat. Demnach hatte ein Drittel der Vögel Augenschäden. Drei Kiwi waren sogar ganz blind, obwohl sie ansonsten gesund waren. Eine mögliche Erklärung? Kiwi brauchen ihre Sehfähigkeit eigentlich nicht. Sie sind nachtaktiv und finden ihr Futter durch ihren guten Tast-, Hör- und Geruchssinn. Den Sehsinn zu erhalten, könnte also aus evolutionsbiologischer Sicht Energieverschwendung sein. Forscher sprechen in einem solchen Fall von reduktiver Evolution, bei der sich ein körperliches Merkmal zurückbildet. Andere Wissenschaftler spekulieren, dass ein Gen hinter dem Sehverlust der Kiwi stecken könnte. Es wurde schon bei anderen Tierarten ausgemacht und verbessert wohl Tast- und Geruchssinneszellen auf Kosten der Sehfähigkeit.
Deutschlandfunk Nova.
Ein bisschen bleibt ja alles beim Alten und ein paar Dinge sind eben neu nach der Bundestagswahl. Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin, das kennen wir schon. Und neu ist, dass die AfD jetzt im Parlament sitzen wird und die FDP wieder dabei ist. Wir haben gewählt und uns interessiert in der Redaktionskonferenz, welcher Partei die jüngeren Wählerinnen und Wähler denn eigentlich ihre Stimme gegeben haben. Ich habe drüber gesprochen mit meiner Kollegin Grit Eggerichs in Berlin. Die hat sich das genauer angesehen für uns. Grit, was haben die Menschen denn gewählt, die unter 35 sind?
Ja, die Linken-Vorsitzende Katja Kipping, die hat gestern in der ARD ja stolz in der Berliner Runde gesagt, dass sie sich um die Zukunft der Linken keine Sorgen macht. Die Linke hat laut Infratest DIMAP bei den jüngsten Wählern zugelegt und kam bei denen auf 11%. Da sind die Grünen noch etwas besser, traditionell auch besser. Die hatten gestern ein Ergebnis von 13% bei den Wählern bis 24. Die FDP, die überzeugt anscheinend alle Altersgruppen, bei den Jüngeren ist sie einen Tick besser vertreten. Die AfD ist am stärksten bei Leuten in mittlerem Alter.
Und was ist mit der SPD? Also im Frühjahr, ich erinnere mich an den Martin Schulz-Hype, da sind doch so viele junge Leute neu eingetreten in die Partei.
Ja, das stimmt. Es gibt jetzt auch mehr Jusos, aber so wie der Martin Schulz-Hype sich schnell ins Gegenteil verwandelt hat, hat die Partei eben auch viele Wählerstimmen unter 35 verloren jetzt bei dieser Wahl.
Bisher konnte man ja pauschal sagen, dass ältere Menschen eher die sogenannten Volksparteien wählen, also CDU, CSU und SPD, und die jüngeren Wähler ihre Stimme eher den kleineren Parteien geben. Ist das immer noch so?
Ja, das kann man immer noch so sagen. Vor allem kann man ganz eindeutig sagen, je älter, desto CDU. Die Union, die hat zwar auch bei den Senioren verloren, wie in allen Altersgruppen. Und trotzdem haben immer noch 45% der ab 70-Jährigen die Union gewählt. Also voriges Jahr hatte die Union bei denen sogar noch die absolute Mehrheit. Die SPD, die ist auch bei den Älteren stark. Da hat sie bei ihrem persönlichen Erdrutsch jetzt gestern aber auch die wenigsten Wähler verloren.
Die Wahlbeteiligung ist ja gestiegen. Woran liegt das?
Vor allem hat die AfD Nichtwähler mobilisiert und damit eben für eine höhere Wahlbeteiligung gesorgt. Knapp 1,5 Millionen Menschen, die vor 4 Jahren nicht zur Wahl gegangen sind, die haben ihre Stimme jetzt der AfD gegeben. Dass Wähler immer älter werden, das sorgt aber auch für mehr Wahlbeteiligung. Zurzeit ist jeder zweite Wahlberechtigte über 52 Jahre alt. Und unter den Älteren gibt es einfach deutlich weniger Nichtwähler als bei den Jungen.
Okay, dann ist es für eine Partei rein rechnerisch doch eigentlich schlau, auf die ältere Generation zu setzen.
Absolut. Also Ü50 hat halt die absolute Mehrheit und die Älteren gehen eben auch mit großer Wahrscheinlichkeit zur Wahl.
Dann hat die AfD vor allem von den ehemaligen Nichtwählern profitiert. Woher sind die AfD-Wähler denn noch gekommen?
1 Million Stimmen kamen von vorher CDU-CSU-Wählern, 500.000 Wähler laut Infratest-DiMAP von der SPD und von der Linken kamen dann nochmal 400.000.
Und die Großen, die haben nicht nur an die AfD verloren, ne?
Nee, die haben auch an die anderen Kleinen verloren, richtig viele, nämlich 1,6 Millionen Wähler hat die FDP von der Union übernommen. Die Grünen, die haben dann nochmal 760.000 Ex-SPD-Stimmen dazu gewonnen.
Alice Weidel hat ja im Wahlkampf gerne behauptet, dass viele Besserverdienende und Akademiker AfD-Anhänger sind. Bestätigen die Zahlen das?
Erstmal zum Thema Besserverdienende. 22% der Arbeitslosen haben laut Infratest-DiMAP die AfD gewählt. Das ist ein Spitzenwert, gleich hinter der SPD. 21% der Arbeiter haben die AfD gewählt. Das sind auch viele. Zur Frage Akademiker oder nicht. Die meisten AfD-Wähler haben die mittlere Reife, nämlich 17%. Und gleich dahinter 14% der AfD-Wähler haben eben einen Hauptschulabschluss. Und das ist ein Rekordwert unter den kleinen Parteien.
Also doch keine Akademiker.
Also das kann man jetzt so auch nicht sagen. Das sind immerhin 7% Hochschulabsolventen, die AfD gewählt haben. Wenn man das allerdings mit den anderen drei kleinen Parteien vergleicht, FDP, Linke und Grüne, dann ist das der niedrigste Wert. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber noch, die Linke hat ganz massiv bei den Arbeitslosen verloren. Da hatte sie vor 4 Jahren noch 23% und jetzt ist sie bei den Arbeitslosen auf 11% abgesackt.
Und dann gibt es ja auch noch den kleinen Unterschied zwischen den Wählern in Ost- und in Westdeutschland.
Ja, die AfD, die hat in allen ostdeutschen Bundesländern besser abgeschnitten als in den westdeutschen. In Sachsen ist sie ja mit 27% sogar stärkste Kraft vor der CDU geworden. Das wissen wir jetzt alle. Interessant ist, dass sie vor allem von Männern gewählt wird. Im Osten ist der Unterschied ganz besonders extrem. Da haben 26% der Männer AfD gewählt und bei den Frauen waren es nur 17%.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wann er sich dazu entscheidet, auszubrechen, das weiß niemand. Vielleicht weiß er das noch nicht mal selbst. Das Einzige, was klar ist, es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass ein Ausbruch sehr wahrscheinlich ist. Am Vulkan Gunung Agung auf Bali. Da brodelt es. Seit Tagen werden dort Erdbeben gemessen. Es ist eine Sperrzone eingerichtet worden. 50.000 Menschen aus der Umgebung sind schon mal in Sicherheit gebracht worden. Bali liegt auf dem pazifischen Feuerring. Das heißt, da treffen sehr viele Erdplatten aufeinander, die sich gegeneinander verschieben. Und dann wird es in dieser Region eben sehr unruhig. Ich habe mit dem Vulkanologen Thomas Walter vom Geoforschungszentrum Potsdam über den Agung gesprochen und wollte erst mal wissen, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Denn Agung ist eingestuft worden in die höchste Warnstufe 4. Was heißt das?
Zunächst mal, diese Warnstufen, die sind lokal oder auch national sehr unterschiedlich organisiert. Grundsätzlich ist es eine Art Ampelsystem. Grün bedeutet ungefährlich und über Gelb oder Orange auch noch in manchen Ländern bis zum Roten. Das heißt eben, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht und so ist es derzeit eben am Agung. Das hat sich aber erst in der letzten Woche auch zugespitzt. Also letzten Montag noch habe ich selber auch geschaut und da war relativ unauffällig. Es gab zwar schon eine erste Seismizität an dem Vulkan, aber noch kein Grund zur Beunruhigung und das hat sich jetzt in der vergangenen Woche komplett geändert.
Aber das heißt auch, dass der Vulkan im Endeffekt vorher schon ja wie so eine Art Warnzeichen gibt und die kann man dann eben deuten oder Sie können das?
Genau, also wenn der Vulkan auch wirklich überwacht wird. Das ist leider bei vielen Vulkanen, die wir auf der Erde als aktive oder auch potenziell gefährliche Vulkane eingestuft haben, ist das leider nicht der Fall. Also es gibt global betrachtet nur an Land rund 1500 bis 1550 aktive Vulkane, also Vulkane, die jederzeit wieder ausbrechen könnten. Von denen werden nicht einmal 300 engmaschig überwacht. Das heißt, an allen jenen, wo keine Messstationen sind, da können natürlich auch Überraschungen auftreten. Glücklicherweise ist der Agung auf Bali jetzt einer jener Vulkane, eben der auch sehr dicht überwacht wird. Deswegen hat man diese Zuspitzung in der letzten Woche auch sehr gut charakterisieren und beschreiben können.
Was bedeutet das denn jetzt? Also was wäre das für ein Ausbruch bei diesem Agung, wenn es dazu kommen sollte?
Also Warnstufe 4 heißt jetzt hier in dem konkreten Fall, dass eine Sperrzone von zunächst 6 Kilometern und jetzt sogar von 12 Kilometern eingerichtet worden ist. Das betrifft ungefähr 50.000 bis 75.000 Menschen direkt, die jetzt auch ihren Grund verlassen müssen. Die werden evakuiert. Mit allen Folgen natürlich, auch für die Landwirtschaft, für die Tiere, die möglicherweise gehalten werden und so weiter. Das heißt aber jetzt nicht, dass aus der Warnstufe 4 ein besonders heftiger Vulkanausbruch zu erwarten ist. Das ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Der Agung hatte aber in seiner Historie sehr heftige Ausbrüche gezeigt, zuletzt 1963. Das war ein Ausbruch, der von der Magnitude vielleicht vergleichbar wie Mount St. Helens in den USA in Kaskaden 1980 oder der Vesuv, die berühmte Pompeji-Eruption 79 nach Christus war. Also von der Seite schon ein gefährlicher Vulkan. Und bei dem letzten Ausbruch sind auch über 1000 Menschen umgekommen, weshalb man jetzt eben auch alarmiert ist und notwendige Vorsichtsmaßnahmen ergreift.
Jetzt hat man ja schon den Eindruck, dass in diesem Jahr ja sehr viel Bewegung drin ist in den Erdplatten. Also es gab das Erdbeben in Italien im August oder zuletzt in Mexiko. Also Popocatépetl hat da Asche gespuckt, der Vulkan. Dann gibt es im Moment wohl auch eine besonders hohe Aktivität beim Ätna oder bei Stromboli. Ist das richtig? Also passiert da gerade wirklich besonders viel oder ist das aus Ihrer Einschätzung, naja, sagen wir mal normal?
Wir kennen, wie gesagt, global 1500 aktive Vulkane und jedes Jahr brechen davon 50 bis 60 aus. Und diese drei Beispiele, die Sie gerade eben nannten, das ist noch keine Änderung und das muss ich erst noch zeigen. Also von der Seite, glaube ich, ist das normal, was wir jetzt beobachten.
Was sagen Sie denn, was sind die Top 3 der momentan gefährlichsten Vulkanregionen der Welt? Also wo würden Sie eher unruhig schlafen?
Derzeit sind die Phlegräischen Felder bei Neapel und auch der Vesuv sicherlich im Augenmerk vieler Wissenschaftler. Und zwar braut sich dort etwas zusammen. Es scheint Magma in einer Tiefe von 3 bis 4 Kilometern sich anzusammeln, schon seit 7 oder 8 Jahren. Dann Merapi in Indonesien auch. Also Indonesien hat 130 aktive Vulkane und Merapi ist einer, der auch 2010 einen sehr großen Ausbruch hatte und seitdem eingeschlafen ist. Das hatte ich persönlich jetzt noch nie erlebt an dem Vulkan, dass er so über so lange Zeit inaktiv war. Und jetzt seit einigen Wochen sehen wir, wie erhöhte Seismizität, Erdbeben, die Entgasung nimmt zu. Also da kann sich wieder etwas zusammenbrauen und im direkten Umfeld leben 3 Millionen Menschen.
Auf Bali werden seit Tagen viele Erdbeben rund um den Vulkan Agung gemessen. Einschätzungen dazu, ob der Vulkan auch ausbrechen wird, waren das von Thomas Walter, der ist Vulkanologe.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry hat ja heute in der Bundespressekonferenz für ein Eklat gesorgt. Erst hat sie angekündigt, dass sie der AfD-Bundestagsfraktion nicht mehr angehören werde. Und dann ist sie einfach aus dem Saal gegangen.
Ich möchte mich bei meinen Kollegen bedanken, bei Alice Weidel, bei Alexander Gauland und bei Jörg Meuthen und werde jetzt diesen Raum verlassen. Dankeschön.
Also, pardon.
Auf Twitter geht es seitdem ziemlich rund mit kreativen Kommentaren und Vergleichen zu diesem Abgang, der offenbar nicht mit ihrem Parteikollegen abgesprochen war. Johannes Döbbelt, was schreiben die Leute denn so auf Twitter?
Na, Bildjournalist Jakob Weiß zum Beispiel, der postet ein Bild von einem ganz anderen Ereignis, das schon 20 Jahre zurückliegt und das ihn so ein bisschen an den Abgang von Frauke Petri erinnert.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
Die legendäre Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz. Ah, Tic-Tac-Toe, genau. Ja, genau. 1997 war das. Bei der haben sich ja die drei auch dann ziemlich was um die Ohren gehauen und dann auch das Podium verlassen. Und unter dem Bild, was der Journalist da gepostet hat, steht dann drunter: Und jetzt live zur Pressekonferenz der AfD, aber dann eben zum Bild von Tic-Tac-Toe. User Twitstorm postet ein Bild von Britt Hagedorn. Die hat ja früher diese Nachmittagstalkshow moderiert und schreibt dazu: Jetzt könnte nur noch eine diesen Laden retten.
War ja jetzt auch schon der zweite Abgang verlaufender Kameras in kurzer Zeit bei der AfD. Wir erinnern uns, Alice Weidel hatte ja vor ein paar Wochen auch schon eine ZDF-Talksendung verlassen.
Genau, dazu da gab es auch einen Tweet von Twitter-User Populistenschreck, der kommentiert das Ganze deshalb auch so: Die AfD-Fraktion im Bundestag sollte ihren Platz möglichst nah am Ausgang bekommen.
Die AfD-Vorsitzende Frauke Petri verlässt den Saal der Bundespressekonferenz und das Netz macht sich drüber lustig.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.